Sterben und Trauern. Das ist der Podcast über Abschied, Erinnerung und der Weg zurück in ein glückliches Leben 2.0. Mit Lea und Michael Reinhardt und mit prominenten Gästen, die über ihre Trauer und ihr Leben mit dem Verlust sprechen. Nach dem Erfolg der ersten Staffel Sterben und Trauern und dem daraus entstandenen Buch Sterben ungeschminkt geht's jetzt weiter. Persönlicher, nahbarer und voller mutmachender Geschichten.
Willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Sterben und Trauern, Leben mit dem Verlust. Heute wollen wir über eine ganz besondere Frage sprechen. Was gibt uns Hoffnung in der Trauer? Und welche Rolle spielt dabei Spiritualität? Welche Antworten kann die Philosophie geben? Und wie lassen sich solche großen Begriffe überhaupt mit ganz persönlichen Erfahrungen verbinden?
Ich glaube ja, das Spannende ist, jeder Mensch, der sucht irgendwas in der Trauer, das ihm Halt gibt. Für die einen ist es zum Beispiel Religion, für andere vielleicht eine Haltung, ein Gedanke oder irgendein Gefühl von vielleicht Sinn auch. Und manche finden Trost in der Natur, andere in Kunst, Musik, in Stille. Und ja, ganz oft geht es um die Frage, wie geht es weiter, wenn alles vorbei ist, zumindest hier auf der Erde?
Ich denke, Lea, wir können gemeinsam sagen, dass wir in den zurückliegenden Wochen und Monaten auf jeden Fall eines gelernt haben. Hoffnung hat viele, viele Gesichter. Und manchmal ist sie leise, manchmal ganz kraftvoll. Aber sie war in fast jedem Gespräch dabei, auch da, wo der Schmerz aus unserer Sicht besonders tief saß.
Zum Beispiel bei Michaela May. Ne? Sie hat uns ja erzählt, dass ihre drei Geschwister durch Suizid gestorben sind. Und trotzdem, oder vielleicht kann man auch sagen, gerade deshalb, ne, hat sie sich so eine große innere Stärke bewahrt. Und sie hat einen Satz gesagt, den ich nicht vergessen werde. Und zwar, meine Trauer ist wie so ein kleines Kästchen in meinem Herzensschrank. Sie gehört zu mir, aber ich habe gelernt, sie zu akzeptieren und nicht davon beherrscht zu werden. Habt keine Angst vor der Trauer. Sie ist Ausdruck der Liebe, sagt Schauspielerin Michaela May.
Und dieser Gedanke, dass Trauer Ausdruck von Liebe ist, hat sich auch bei mir tief eingebrannt, muss ich sagen. Und was mich besonders bewegt hat, Michaela May hat bewusst beschlossen, das Leben weiterhin zu lieben. Sie ist ja bekannt für ihr Lächeln und ihre unglaublich positive Lebenshaltung. Und sie hat damals erzählt, als wir bei ihr waren, dass dies eine bewusste Entscheidung von ihr war. Und auch und gerade im Angesicht schwerster familiärer Verluste. Wir haben das ja nochmal rausgesucht. Wörtlich sagte sie, ich bin jemand, der das Leben liebt, trotz allem. Vielleicht gerade deshalb. Ich habe gemerkt, es ist ein Geschenk, dass ich noch da bin und dass ich gestalten darf. Auch mit diesem Schmerz.
Und das ist irgendwie nicht nur ein Lippenbekenntnis, ne? Man nimmt ihr diese Haltung wirklich ab. Sie glaubt auch ganz stark an Energien. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, sie hat uns von ihrer spirituellen Sicht auf das Leben erzählt. Sie hat mich auch ein bisschen verblüfft mit ihrer Offenheit für, ich will es mal so nennen, feinstoffliche Erfahrungen, die ihr auch in schweren Zeiten Halt gegeben haben.
Genau, und wörtlich hat sie gesagt, ich habe es auch nochmal rausgesucht, ich glaube ganz stark an Energien, also von den Blumen, von den Pflanzen und von ihnen. Sie meinte dich und mich, Papa. Sie sagt weiter, ich glaube, dass es Schwingungen gibt und diese Schwingungen kann man nur empfangen, wenn die Poren offen sind, wenn man dafür empfänglich ist, wenn man seinen Sender auf Empfang stellt.
Und ich kann nur sagen, auch dieser Satz ist mir wirklich gut im Gedächtnis geblieben. Michaela May hat uns auf, wie ich finde, beeindruckende Weise gezeigt, wie wichtig es ist, Trauer anzunehmen und dennoch Hoffnung zu finden. Der Schmerz ist nicht weg, hat sie gesagt, aber er bekommt mit der Zeit eine andere Farbe. Es sei nicht mehr dieses grelle, alles verschlingende Gefühl, vielmehr ein dunkler Ton, der zu ihrem Leben gehöre. Aber er sei nicht mehr alles.
Und das zeigt uns doch, Trauer muss nicht bedeuten, dass das Leben stillsteht. Ja, sie ist Teil davon, aber eben nicht das Ganze. Und Beate Ahlefeld-Gerges, die hat in unserem Gespräch etwas gesagt, was mir auch sehr gut gefallen hat. Also die Gründerin von Trauerland, dem Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche in Bremen, sie hat gesagt, Trauer ist so bunt und verschieden und es ist entscheidend, diesen Gefühlen Raum zu geben.
Das ist ein Satz, den fand ich auch wirklich sehr stark. Oft denken wir ja bei Trauer an etwas so Monochromes, Düsteres. Aber in Wahrheit ist Trauer ein ganzes Spektrum. Manchmal leise, manchmal laut, manchmal zärtlich und manchmal auch, das haben wir auch in vielen Gesprächen erfahren, wütend.
Ja, und es gibt kein richtig oder falsch. Wie beruhigend ist das bitte? Ich finde, Beate hat das sehr schön in Bezug auf Kinder formuliert. Von Kindern können wir lernen, hat sie gesagt, dass alle Gefühle nebeneinander existieren dürfen. Man kann sich freuen und man darf traurig sein.
Das finde ich auch. Kinder sind da oft viel natürlicher als wir Erwachsene. Die weinen einen Moment lang und im nächsten kichern sie, weil jemand vielleicht neben ihnen gerade gepupst hat. Und das ist überhaupt kein Widerspruch. Das hat wirklich Beate sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht und verdeutlicht, finde ich.
Ja, und sie sagt ja, das lässt sich auch oder sollten sich viele Erwachsene auch mal zu Herzen nehmen und erlauben. In der Trauer dürfen wir uns auch freuen, gleichzeitig Hoffnung spüren und auch weinen. Also alles darf sein.
Ja, wir reden hier, Lea, die ganze Zeit über Trauer. Das ist allerdings ein Wort, das einem unserer Gesprächspartner gar nicht gut gefällt, nämlich dem Philosophen Wilhelm Schmid. Du erinnerst dich?
Ja, na klar. Und zum Glück hatten wir uns da vorher schlau gemacht. Ne? Der benutzt nämlich den Begriff total ungern. Das hat er nochmal deutlich gemacht. Er findet traurig sein besser. Und den Grund dafür brachte er irgendwie in bemerkenswert einfachen, aber umso kraftvolleren Sätzen auf den Punkt. So ist er ja. Ne? Er sagt, Trauer klingt so nach Ritual, nach etwas, das man durchlaufen muss. Traurig sein ist individueller, unmittelbarer und zeigt, ich bin betroffen. Mein Herz ist schwer, aber ich bin trotzdem noch ich. Das ist der Philosoph.
Genau, genau. Aber ich finde ein wirklich schöner Unterschied. Trauer klingt, wenn man sich das richtig mal so überlegt, so groß und fast wie ein Zustand. Aber traurig sein, das kann auch vorübergehen. Das erlaubt, dass sich etwas verändert. Und ich muss sagen, also seit ich das nochmal auch von Wilhelm Schmid gehört habe, ja, verwende ich auch neuerdings mehrheitlich traurig sein, weil es leuchtet mir mehr ein als Trauer, obwohl natürlich Trauer über Jahrhunderte und Jahrtausende fest in unsere Begriffswelt übergegangen ist. Aber traurig sein gefällt mir besser.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich tue mir mit dem Unterschied noch ein bisschen, ich finde den noch ein bisschen schwieriger als du, aber ich erkenne es auch. Ja, und Schmid, der sagt natürlich weiter, ich glaube, dass es für das Traurigsein ganz viele Quellen gibt, die darüber hinweghelfen können. Die Natur, die Musik, ein stilles Gespräch und auch der Gedanke, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind. Das kann trösten, sagt er. Finde ich übrigens auch.
Und er sagt auch diesen Satz, den ich gleich zitieren werde, der ist für mich wirklich einer der schönsten der ganzen Staffel. Wilhelm Schmid sagte, Trauer ist die Liebe, die keine physische Gestalt mehr findet. Das klingt so wunderbar poetisch und gleichzeitig ist es aber auch wahr, ja?
Das muss man sich nochmal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Also Trauer ist die Liebe, die keine physische Gestalt mehr findet.
Großartig.
Weil nach einem Tod geht ja die Liebe nicht von jetzt auf gleich verloren. Die bleibt ja.
Das hoffen wir doch sehr.
Ja, glaube ich auch. Das finde ich auch schön, ja, diesen Satz. Und erinnert mich auch an unser Gespräch mit Simone Rockenschaub, weil sie hat ja so ehrlich beschrieben, wie sich dieser Übergang anfühlt von Schmerz zur leisen Hoffnung. Sie hat ja ihren Sohn verloren, als er 3 war. Er ist einfach nicht mehr aufgewacht. Und sie hat zum Beispiel erzählt, der schönste Moment war, als eine Freundin bei mir war und wir uns gemeinsam in ein Feld gesetzt haben und zusammen geweint haben.
Ja, das finde ich auch ganz, ganz stark, ja. Weil da, Da wird nichts überdeckt oder weggedrückt, sondern man teilt etwas miteinander. Und dieses gemeinsam Weinen ist so ein stilles Ritual der Freundschaft. Das finde ich ganz großartig.
Und sie hat ja auch gesagt, dass nach etwa einem Jahr was Neues in ihr entstanden ist. Sie hat gesagt, da merkte ich, dass kleine Momente des Glücks wieder in mein Leben getreten sind, die auch, ja, die sie auch oder die ich auch, sagte sie, genießen konnte.
Ja, und das finde ich auch eine ganz wichtige Aussage für all die Menschen, die auch jetzt vielleicht gerade uns zuhören und in tiefer Trauer sind. Es gibt diesen abrupten Wechsel von Trauer zu Freude eigentlich nicht, sondern es ist immer so ein behutsames Wiederauftauchen. So als würde die Welt langsam wieder in Farbe geraten und Farbe bekommen. Und keineswegs wie Blitz und Donner aus heiterem Himmel plötzlich sich verändern.
Und sie fasst es ja irgendwie auch wunderschön zusammen. Man darf darauf vertrauen, dass die Trauer nicht bleibt, sondern von kleinen Glücksmomenten beispielsweise einem Lächeln abgelöst wird.
Ja, und das ist doch wirklich im Kern super tröstlich, weil es nicht verspricht, dass der Schmerz ganz verschwindet, sondern dass er sich wandelt in etwas, das wieder Leben zulässt, ja?
Trauer ist ja auch Liebe und Liebe findet immer wieder neue Wege. Es klingt natürlich auch wieder sehr poetisch, aber genau so ist es. Und das hat ja auch Schmied wieder gesagt.
Und Poesie ist ja nichts Verkehrtes, sondern ganz im Gegenteil. Es ist auch etwas, was Herz und Seele erwärmt, ja. Und von daher gesehen sind solche Sätze auch für die Seele oft wahrer Balsam, ja.
Aber man darf ja auch nicht vergessen, für andere sind sie vielleicht völliger Humbug, weil sie sagen, Tod ist Tod, danach kommt nichts mehr, ne?
Mir fällt jetzt gerade Anna Funk ein, die ihre Mutter verloren hat. Davon hat sie uns ja auch ausführlich erzählt. Und sie hat jetzt zwar nicht gesagt, dass Poesie ihr Halt in dieser Situation gegeben hat, aber etwas ganz anderes. Ich zitiere sie mal. Ich habe gelernt, dass Trauer nicht das Ende von Liebe ist. Im Gegenteil, sie ist oft der Anfang einer neuen Art von Liebe. Nur klingt auch nicht wenig poetisch, muss ich sagen, oder?
Ja, und vor allem, ich kann mir vorstellen, dass viele Angst haben, dass wenn die Trauer oder das Traurigsein langsam weicht, dass man dann auch Abschied nimmt oder Abstand nimmt von der verstorbenen Person, was ja völliger Quatsch ist, so wie Anna Funk es ja auch sagt. Es ist der Anfang einer neuen Art von Liebe, ja. Und darüber muss ich bis heute nachdenken, dass Trauer auch ein Beweis für die Tiefe einer Beziehung ist und dass sie uns ja auch irgendwie zwingt, diese Beziehung in etwas Unsichtbares zu verwandeln. Macht das Sinn?
Und weißt du was? Ich habe mir auch gedacht, vielleicht geht es in der Trauer auch darum, eine, ich sag mal, neue Sprache für Liebe zu finden, wenn Worte fehlen. Oder wie Thomas Schaaf, der Fußballtrainer und Ex-Bundesliga-Fußballer, der große Verluste selbst erlebt hat, es sagt, was mir hilft, ist das Vertrauen, dass alles seinen Sinn hat, auch wenn ich ihn manchmal erst viel später erkenne. Und ja, genau so ist es, finde ich. Und eine solche Haltung braucht Mut und Geduld und manchmal auch ein Gegenüber, mit dem man überhaupt erst den Mut findet, solche Gedanken zuzulassen.
Der größte Erfolg im Leben ist, bei sich selbst anzukommen. Weißt du noch, von wem dieses Zitat kommt?
Ehrlich gesagt jetzt ganz spontan nicht, aber wenn ich raten müsste, das klingt stark nach Lars Ament.
Ja, das hat er bestimmt auch in einem seiner Kalendersprüche stehen. Das passt oder würde passen, ne?
Voll würde toll. Passen, ja.
Ja, in seinem Buch Coming Home und auch in unserem Gespräch hat er nämlich erzählt, wie ihn der Tod seiner Mutter verändert hat. Er hat gesagt, dass dieser Verlust ihn ja quasi gezwungen hat, sich mit dem auseinanderzusetzen, was im Leben wirklich zählt. Er hat einen Satz gesagt, der ja mir auch nicht mehr aus dem Kopf geht, und zwar: Niemand kann deine Mutter ersetzen und wenn sie stirbt, wird nichts mehr so sein wie vorher. so ehrlich, so klar und gleichzeitig so viel Wahrheit.
Ja, das ist so diese typische schonungslose Klarheit, mit der Lars spricht, so wie wir ihn auch kennengelernt haben, aber immer mit Herz. Und dann bringt er es wieder auf den Punkt mit, es kommt im Leben nicht nur darauf an, was dir passiert, sondern wie du darauf reagierst. Ein ganz, ganz wichtiger Satz, der nämlich auch zeigt, vieles von dem, was wir empfinden, haben wir selber in der Hand. Wir können die äußeren Geschehnisse nicht ändern, aber worauf wir den maßgeblichen Einfluss haben, ist, wie reagieren wir darauf? Und das gibt uns auch die Chance, mit großen Herausforderungen, wie zum Beispiel der Tod eines lieben Menschen, besser klarzukommen und Resilienz auch zu entwickeln.
Es braucht sicherlich ein bisschen so, bis man diesem Satz Glauben schenken kann nach einem Verlust. Aber ja, letztendlich hat man ja immer die Wahl. Oder,
nee. Ja, wobei dieser Satz gilt ja nicht nur für einen Verlust, sondern das ist eigentlich eine Grundlage, die auch von den Stoikern kommt. Das Äußere ist von uns nicht beeinflussbar. Wir haben nur die Möglichkeit, unsere Reaktion darauf zu steuern. Und das schafft ja auch eine gewisse Form von Selbstwirksamkeit, die uns stärkt.
Was ich nur meinte, ist, dass es nach einem Verlust erstmal Zeit braucht, dass es so funktionieren kann, dass man überhaupt wieder reagieren kann. Also wir haben ja auch von ganz vielen gehört, dass sie erstmal in wie so eine Schockstarre gefallen sind, dass sie körperliche Schmerzen hatten. Und wenn man so jemandem sagen würde, ja, du hast die Wahl, wie du drauf reagierst, dann würden sie wahrscheinlich uns erstmal den Vogel zeigen und Lars Ament erst recht. Ne? Aber was er natürlich meint, ist, dass in so einem Satz mit ein bisschen Abstand auch ganz viel Hoffnung stecken kann. Ne? Hoffnung, dass wir eben doch etwas in der Hand haben, zumindest, ja, wie wir mit Schmerz und Verlust irgendwann umgehen.
Und dann kommt er zu diesem Wort auch, das für ihn am wichtigsten ist. Ich zitiere das mal. Mein Lieblingswort ist Seelenfrieden. Und genau darum geht es für mich.
Vielleicht ist genau das ja ein Ziel, ne? Irgendwann Seelenfrieden zu finden, ohne etwas zu verdrängen, sondern indem man das, was war, liebevoll in sich trägt.
Ist auch ein irgendwie wunderschönes Wort, das ja ausgesprochen auch ein wohliges Gefühl verbreitet, ja. Stichwort wohliges Gefühl, auch das ist eine Spezialität von einem anderen Gesprächspartner von uns, nämlich von Pater Anselm Grün. Er sagte uns beispielsweise, die Trauer ist gewandelt in etwas Positives, in eine tiefe Dankbarkeit. Wir können dem Tod keinen Sinn aufzwingen, aber wir können ihm eine Bedeutung geben durch das, was wir daraus machen.
Ja, und er hat auch beschrieben, wie spirituelle Rituale helfen können, mit dem Tod umzugehen und inneren Trost zu finden. Er hat zum Beispiel gesagt, Spiritualität heißt für mich, also für Anselm Grün, mit der eigenen Seele in Berührung zu kommen und mit dem, was größer ist als wir selbst.
Ja, und er hat auch, wie das natürlich für einen Seelsorger, ich würde jetzt beinahe gesagt, sich auch gehört, die Bedeutung des Glaubens als Kraftquelle in der Trauer betont. Wer trauert, sucht Halt, sagte er wörtlich, und den kann Glaube geben, nicht in fertigen Antworten, sondern im Vertrauen darauf, dass das Leben weitergeht, auch über den Tod hinaus.
Pater Anselm Grün hat das sehr schön beschrieben, nicht als Allheilmittel, aber so ein bisschen als Möglichkeit, die Angst vielleicht zu verwandeln. Also der Glaube nimmt die Angst nicht ganz, hat er gesagt, aber er kann sie verwandeln. Und Rituale wie das Anzünden von Kerzen und das Erzählen von Geschichten schaffen Raum für Heilung.
Ja, ich finde, das ist doch sehr tröstlich. Der Glaube als etwas, das nicht alles löst, aber verwandelt. Er vertreibt ja die Dunkelheit nicht, aber er verändert ihren Klang. Sie wird leiser vielleicht, etwas weicher und am Ende vielleicht sogar heller.
Und genau dieses Weiterwirken sozusagen, dieses Leuchten in der Erinnerung, das hat Bärbel Schäfer eindrücklich beschrieben. Du erinnerst dich, Papa, bei ihm geht es nicht um Spiritualität im klassischen Sinne, sondern um etwas ganz Alltägliches, das Erinnern selbst. Und sie sagt, solange wir noch über einen Toten sprechen, hat man das Gefühl, hey, da gibt's welche, die erinnern sich noch. Und dadurch kommt ja auch eine gewisse Lebendigkeit zurück.
Ja, ein tolles Bild, finde ich. Erinnerung als eine Form von Gegenwart. Vielleicht ist das sogar die, ja, ich würde mal sagen, alltagstauglichste Spiritualität, die es gibt. Also ich finde das sehr beeindruckend.
Ja, absolut. Und sie hat auch betont, dass es beim Trauern auch bei ihr kein festes Schema gibt. Ne? Sie meinte, es gibt kein richtig oder falsch in der Trauer, nur das, was für dich selbst gerade stimmt.
Und ja, auch ein ganz wichtiger Satz, ne? Denn das nimmt so viel Druck raus. Wir versuchen oft, Trauer irgendwie zu meistern, in Anführungszeichen, oder richtig zu machen. Aber eigentlich geht es nur um eines, sie zuzulassen, so wie sie ist.
Und die war bei ihr natürlich auch hart, ne? Bärbel Schäfer
hat
ihren damaligen Freund verloren und auch ihren Bruder. Und sie hat das vielleicht schönste Schlusswort zu diesem Thema gefunden. Sie sagt, wir leben ja noch und ich glaube nicht, sagt sie, dass unsere verstorbenen Angehörigen gewollt hätten, dass wir aufhören, neugierig und offen zu leben. Und auch das macht Mut und gibt vielleicht so einen kleinen Kick, wieder klarzukommen.
Ja, ja. Vor allen Dingen, ich stimme ihr zu 100% zu. Das ist genau auch meine Denke. Es ist doch nicht so, dass wenn wir jemanden Nahestehendes verlieren, dass wir davon ausgehen können, dass er möchte, dass wir tief traurig aus dem Leben uns herauskatapultieren, sondern dass wir einfach so, wie wir auch mit ihm oder ihr zusammengelebt haben, weiterleben, dass wir weiterhin auch das Leben genießen, ohne allerdings den oder die Verstorbene zu vergessen. Also kein Verdrängen, kein Vergessen, sondern ein mutiges Weiterleben. So als würde man das Leben für die, die nicht mehr da sind, ein Stück weit eben weitertragen.
Und vielleicht ist genau das die Verbindung von Spiritualität und Hoffnung, ne? Zu spüren, dass man trotz Verlust weiterleben kann und dass das auch eine Form von Liebe ist.
Ja, Lea, wenn ich mal jetzt auf die bisherige heutige Folge zurückschaue und auf all die Gespräche, die wir dafür noch einmal durchgegangen sind, dann wird mir noch mal eines besonders deutlich. Hoffnung ist nichts Abgehobenes, nichts Theoretisches, sondern sie ist oft ganz leise. Sie hat mit Vertrauen zu tun, mit Verbindung und vor allen Dingen auch mit der Erkenntnis, ich darf traurig sein und trotzdem weiterleben. Jetzt habe ich traurig sein gesagt, du hast es gehört und nicht gesagt, ja. Ich darf trauern. Ich habe es schon nicht verinnerlicht von Wilhelm Schmid, ja.
Ja, und ich glaube, das ist auch das, was unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner immer wieder gezeigt haben. Ne? Hoffnung ist nicht das Gegenteil von Schmerz. Sie entsteht mitten im Schmerz und manchmal braucht sie einfach Zeit oder ein Gegenüber, ein Satz, der hängen bleibt, ein Ritual oder einfach nur ein Moment oder viele Momente der Stille.
Wenn ich so überlege, was nehme ich aus diesen Gesprächen mit, dann ist es unter anderem, dass Spiritualität viele Formen haben kann. Für manche ist es der Glaube, für andere vielleicht die Kunst, für wieder andere das einfache Dasein füreinander. Was sie alle verbindet, ist der Wunsch, das Unerträgliche irgendwie in etwas Sinnhaftes zu verwandeln. Und nicht in der Regel, um es wegzudrücken, sondern um es in das eigene Leben zu integrieren.
Und manchmal, da reicht ja schon ein Satz, ne? Ein Gedanke, um etwas in Bewegung zu bringen. Wie Schauspielerin Michaela May gesagt hat, Trauer ist Ausdruck der Liebe. Oder Wilhelm Schmid, traurig sein, das ist individuell, das ist ehrlich. Das sind Sätze, die bleiben.
Vielleicht ist das auch schon unser Fazit. Hoffnung in der Trauer ist kein Licht, das von außen kommt, sondern etwas, dass wir in uns selbst wiederfinden. Und genau dafür braucht es manchmal andere Menschen. Gespräche, Erinnerungen und auch ein bisschen Mut, sich dem Leben wieder zu öffnen, finde ich.
Wenn es dann die anderen Menschen hoffentlich gibt, ne?
Ja, hoffentlich.
Ja, das wünschen wir natürlich jedem. Papa, wir sind wieder am Ende angekommen unseres zweiten Extras.
Ja,
Und
unglaublich, wie die Zeit vergeht, ja.
total, wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr vielleicht gerade selbst durch eine Zeit der Trauer geht, dann hoffen wir, dass ihr etwas mitnehmen konntet, ne? Vielleicht sogar ein kleines Stück Hoffnung.
Ja, in der nächsten Episode sprechen wir dann darüber, wie Verstorbene in unserem Leben präsent bleiben können. Wir wollen beleuchten die Bedeutung von Ritualen, beschäftigen uns mit Erinnerungen, die als wachsende, lebendige Verbindung verstanden werden, die in Geschichten, Gegenständen und in Familienmomenten weiterleben.
Da freue ich mich auch sehr drauf, weil es etwas ist, was man direkt mitnehmen kann, ne? Gerade mit Ritualen, auch was Kinder und Trauer betrifft, aber auch Erwachsene. Da gibt es unglaublich viel zu erzählen und man kann beim Hören quasi ganz viel schon lernen und mitnehmen, ja. Und es geht um Zeichen, also die Trauernde als tröstlich empfinden, seien es Träume, Lieder oder ja, auch unerwartete Momente der Ruhe. Pater Anselm Grün, der beschreibt sie als Botschaften aus einer anderen Welt.
Bleibt also unbedingt mit dabei und vergesst nicht, Trauer ist kein Fremdkörper, sondern ein Teil unseres Lebens.
Bis zur nächsten Folge. Passt gut auf euch auf.
Ciao.